HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Bleibt die internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt oder nicht? Darüber haben jetzt die Verantwortlichen beraten. Und eines steht fest: So weitergehen wie bisher kann es auf jeden Fall nicht. Denn die Messe hatte in den letzten Jahren immer weniger Besucher angezogen. Zuletzt wurde auch immer stärker darüber diskutiert, wie zeitgemäß die IAA überhaupt noch ist. Im Frankfurter Römer haben jetzt Vertreter der Autoindustrie, der Stadt und der Messeausrichter über die Zukunft der IAA beraten. Wie das Ergebnis ausgefallen ist, berichtet hr-Inforeporter Frank Angermund.
Gut gelaunt kommt Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann aus seinem Büro. An seiner Seite der Geschäftsführer des Verbands der Automobilindustrie VDA, Martin Kors. Auch er lächelt. Und das, obwohl das Gesprächsthema der beiden heikel ist. Die Zukunft der IAA in Frankfurt. Und es ist auch weiterhin nicht klar, wo die IAA 2021 stattfinden wird, sagt der VDA-Geschäftsführer.
Wir sind derzeit im intensiven Dialog mit unseren Zulieferern und Herstellern, wie eine künftige IAA aussieht. Soll. Das werden wir bis zum Jahresende beschließen und werden parallel dazu auch in die Standortdiskussion gehen, wo eine künftige IAA stattfinden kann. Dazu hat Frankfurt viele Gelegenheiten, viele Möglichkeiten, viele Potenziale, um auch eine künftige IAA hier vollziehen zu können. Aber wir reden auch mit anderen Regionen.
Die Automesse soll ein neues Konzept bekommen. In Zeiten der Digitalisierung braucht fast niemand mehr eine Messe, um neue Produkte zu präsentieren, sagt Kors. Deshalb will der VDA weg von der PS-Show in Messehallen hin zu mehr Öffentlichkeit. Die IAA soll künftig in einer ganzen Stadt stattfinden, sagt Martin Kors.
Wir müssen Mobilität, wie wir es auch in 2019 schon versucht haben, viel stärker mit allen Sinnen erlebbar machen. Wir müssen die Mobilität zum Bürger tragen. Wir müssen autonom fahrende Fahrzeuge in der Stadt zeigen und nicht nur um eine Messehalle drumherum, wie wir es in diesem Jahr getan hat. Und das bedingt, dass wir einen Standort finden, wo die Möglichkeit besteht, sowas zu tun.
Und Frankfurt als internationale Pendlerstadt sieht sich als Standort dieser neu konzipierten IAA. Oberbürgermeister Feldmann zeigt sich überrascht über die großen Schnittmengen zwischen VDA und der Messestadt Frankfurt zu den Zukunftsideen der Automesse. Peter Feldmann spricht von einer Biennale der Mobilität.
Man braucht auch sicherlich einen Bruch zu der Vergangenheit der IAA, aber man braucht nicht alles neu erfinden in einer Stadt wie Frankfurt, die tatsächlich Messeweltmeister ist.
Feldmann schwebt vor, dass Mobilität auch bei einer IAA ganzheitlich gedacht wird. Autos, Busse, Bahnen, Fahrräder, alles habe in Zeiten des Klimawandels und der Mobilitätswende seinen Platz. Die Menschen interessiere, wie sie in diesen Zeiten schnell, pünktlich und kostengünstig von A nach B kämen. Kritiker und Umweltschützer müssten auf solch einer Messe auch gehört werden, sagt Feldmann.
Dass man eben sieht, dass diejenigen, die Ideen haben, die experimentell sind, zu Wort kommen, auch wenn sie vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen frech geworden sind. Auch das bringt Innovation.
Gab es bei der diesjährigen IAA noch Zoff, weil Frankfurts Oberbürgermeister nicht die Eröffnungsrede halten durfte und deshalb seinen kritischen Text im Internet veröffentlicht hat, sind nach dem Gespräch die Streitigkeiten vergessen. Und Feldmann darf 2021 sprechen, wenn denn die IAA wieder in Frankfurt stattfindet, sagt Martin Kors.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Anfang kommenden Jahres fällt die Entscheidung, ob die IAA in Frankfurt bleibt oder nicht. Über die Hintergründe informierte uns hr-Reporter Frank Angermund. Wer am kommenden Sonntag mit der Lufthansa fliegt, der muss womöglich mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft UFO hat nämlich zum Streik der Flugbegleiter aufgerufen. Roman Warschauer hat für uns recherchiert und wir wollten von ihm wissen, wann und wo genau soll denn gestreikt werden?
Ja, losgehen soll's am Sonntagvormittag bzw. Sonntagmorgen und zwar von 6 Uhr bis 11 Uhr, also erstmal 5 Stunden, so ein erster Warnstreik sozusagen und das an den 2 großen Drehkreuzen von Lufthansa in Frankfurt und auch in München.
Welche Forderungen hat die UFO? Was will die Gewerkschaft für Flugbegleiter erreichen?
Ja, man kann das gar nicht so sehr auf eine Forderung runterbrechen. Es gibt die zentrale Forderung von 1,8% mehr Geld, aber es geht um ganz unterschiedliche Fragen, die offen sind, sowohl bei der Lufthansa selbst als auch bei den Tochterunternehmen, beispielsweise bei einer Eurowings, bei einer Cityline oder auch beispielsweise bei der Sun Express, der Ferienflieger, der zur Hälfte auch dem Lufthansa-Konzern gehört. Also gibt es ganz viele offene Tariffragen. Und sagen wir mal, die zentrale Forderung ist eigentlich an die Lufthansa, bitte kommt an den Verhandlungstisch. Wir haben seit seit Monaten nicht mehr über diese Themen gesprochen. Und damit sie eben an den Verhandlungstisch zurückkehren, will man jetzt diese Warnstreiks durchführen.
Die Lufthansa will ja mit den UFO-Funktionären nicht über deren Forderungen verhandeln. Wie begründet die Airline das?
Ja, das ist ja auch ein Streit, der schon seit einiger Zeit läuft. Das basiert so ein bisschen auf den internen Querelen, die UFO mehr oder weniger hinter sich hat, wo es Streit im Vorstand gab, wo es Rücktritte gab, wo es sogar Durchsuchungen gab bei UFO. Und daraus hatte dann unter anderem die Lufthansa eben abgeleitet, dass der aktuelle Vorstand von UFO gar nicht vertretungsberechtigt ist und auch gar keine Tarifverträge kündigen darf. Und deswegen erkennt man eigentlich die UFO gar nicht mehr als Gewerkschaft an derzeit von Seiten der Lufthansa. Und da gibt es auch diverse juristische Auseinandersetzungen. Und jetzt hat eben Lufthansa auch noch mal heute bekräftigt, man kann derzeit mit UFO gar nicht verhandeln.
Das hört sich nach einer ziemlich verfahrenen Sache an. Was passiert eigentlich, wenn die Streiks Lufthansa nicht dazu bringen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren?
Ja, ganz genau. Verfahren, das scheint es tatsächlich zu sein. Vor allem, wenn man auch bedenkt, bei anderen Streiks bei der Lufthansa war es in letzter Zeit eigentlich immer so, dass sie dann relativ schnell gesagt haben, sie werden einen Notfallflugplan für diesen Zeitraum auflegen. Und das will man jetzt aber nicht tun. Offenbar geht man davon aus, dass die UFO gar nicht mehr genug Leute mobilisieren kann, um diesen Streik wirklich durchzuführen. Und man sagt, man will wie geplant den Flugplan aufrechterhalten. Also insofern ist da jetzt auch nicht mit einer schnellen Bewegung von Seiten der Lufthansa zu rechnen. Und insofern kann es eben auch bedeuten, dass dieser Streit weiter eskaliert und es zu weiteren Warnstreiks kommt. Das hat man grundsätzlich auch schon angedroht hier von Seiten von UFO und dann eben nicht nur bei der Lufthansa, sondern eben auch bei den anderen deutschen Töchtern, die ich nannte, wie beispielsweise einer Eurowings oder einer Cityline. Und das dann eben nicht nur 5 Stunden, sondern dann eben auch länger. Also das kann durchaus jetzt noch in den nächsten Wochen weiter eskalieren, dieser Streit.
Am Sonntagmorgen wollen die Lufthansa-Flugbegleiter in Frankfurt und München streiken. Dazu hatte die Gewerkschaft UFO aufgerufen. Die Airline will den Streik aber unbedingt verhindern und prüft nach eigenen Angaben rechtliche Schritte. Infos dazu hatte unser Reporter Roman Warschauer. Angesichts der sprudelnden Steuereinnahmen stellt sich der hessische Landeshaushalt quasi von alleine auf. Das behauptet zumindest oft die Opposition im Landtag. Nächstes Jahr könnte sich das aber ändern, denn zum ersten Mal seit langem trübt sich die Konjunktur ein. Was das für den neuen Haushaltsentwurf von Finanzminister Schäfer bedeutet, berichtet unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter.
Es ist 2 Jahre her, da bezeichnete CDU-Finanzminister Thomas Schäfer seinen damaligen Haushaltsentwurf als eierlegende Wollmilchsau. Der Grund, der Haushalt könne einfach alles, Schulden zurückzahlen und gleichzeitig kräftig investieren. 2019 ist die Lage jedoch eine andere. Die Konjunktur trübt sich ein, die Steuereinnahmen werden aller Voraussicht nach erheblich sinken. Vielleicht auch deshalb hält sich der Minister mit tierischen Vergleichen zurück.
Wir sehen, dass trotz sich eintrübenden konjunkturellen Umfelds wir finanzpolitisch Kurs halten. Wir zahlen weiterhin alte Schulden zurück und können uns trotzdem erlauben, die Schwerpunkte des Koalitionsvertrages, mehr Investitionen in die öffentliche Sicherheit, in die Infrastruktur, wir investieren deutlich mehr als in den Vorjahren, aber auch in die Frage des Klimaschutzes zu ermöglichen und trotzdem eben keine neuen Schulden zu machen.
Konkret will Schäfer die Investitionssumme auf knapp 2,5 Milliarden Euro hochschrauben. Davon sollen hunderte neue Polizeivollzugs- und Lehrerstellen bezahlt werden. Mehr Geld soll es außerdem für Klimaschutz, Digitalisierung und Fahrradwege geben. Wobei die öffentliche Hand bei Bauvorhaben das gleiche Problem habe wie jeder Privatmann, versichert der CDU-Politiker. Handwerker und Bauarbeiter seien oftmals ausgebucht.
Früher haben wir Ausschreibungen gemacht und hatten 7, 8 Angebote für größere Gewerke. Jetzt können wir froh sein, wenn wir eines bekommen. Das wirkt einerseits kostensteigernd und gelegentlich aber auch Bauzeiten verzögernd, sodass wir nicht darunter leiden, zu wenige Mittel für Investitionen zur Verfügung haben, sondern ein schlichtes Problem haben, dass die Mittel abfließen, weil die Bauwirtschaft überausgelastet ist.
Das Geld für die Investitionen holt sich der Finanzminister zum Teil aus Rücklagen des Landes. Aus dem Topf mit 900 Millionen Euro würden 400 Millionen abgebucht. Die anfangs angepeilte Rückzahlung von Schulden in Höhe von 200 Millionen Euro wurde aber um die Hälfte gekappt.
Schuldenabbau ist weiterhin auf der Tagesordnung, aber natürlich in einer Zeit, in der Sie auf 10 Jahre neue Schulden aufnehmen können und am Ende des 10-Jahres-Zeitraums weniger zurückzahlen, dann ist die Priorität weniger der Abbau der alten Schulden als das Aufbauen der Rücklagen für die Pensionen und Beihilfen für die Zukunft. Denn die haben wir in der Verwaltung der Bundesbank sehr gut verzinslich angelegt.
Bei der Opposition stößt der Haushaltsentwurf Schäfers dagegen auf wenig Gegenliebe. SPD-Finanzexperte Marius Weiß hält dem Minister vor:
Die Hauptkritik ist, dass er es, was die Rahmenbedingungen angeht, nicht schafft, trotz eigentlich bester Voraussetzungen, wie gesagt, sprudelnde Steuereinnahmen, neuer Länderfinanzausgleich, bei dem Hessen deutlich profitiert, schafft er es trotzdem nicht, den Haushalt auszugleichen, ohne in die Rücklagen zu greifen. Und das kann ich nicht nachvollziehen.
Auch die FDP kritisiert eine, Zitat, massive Rücklagenentnahme. Ende Oktober soll der Haushaltsentwurf in den Landtag eingebracht werden. Die Debatten könnten um einiges hitziger werden als in vergangenen Jahren.
Aus Wiesbaden berichtete Nicolas Buschlüter über den hessischen Landeshaushalt 2020. Die Herbstferien sind rum. Für tausende Schüler in Hessen geht's also zurück auf die Schulbank. Aber nicht für alle. Die sogenannten Schulvermeider lassen sich so gut wie gar nicht in der Schule blicken. Wie kriegt man diese Jugendlichen aber wieder zurück in den Unterricht? In der Wetterau gibt es seit einem Jahr ein Modellprojekt, um den Betroffenen wieder Lust auf Schule zu machen. Wie das genau funktionieren soll, das hat sich unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt angeschaut.
Ein Seminarraum im Friedberger Gewerbegebiet. An einer Seite des Raums eine große Magnettafel, auf einer anderen ein Bücherregal, Computer und in der Mitte des Raums 8 Arbeitsplätze. Hier ist der Klassenraum für die Jugendlichen, die beim Modellprojekt MyWay mitmachen. Auch Nicole war ein Schuljahr lang hier.
Weil ich nicht mehr zur Schule gegangen bin und das hier viel lockerer war und einfach viel besser für mich war und es ein Neustart war.
Nachdem sie 2 Jahre fast gar nicht in der Schule war, hat sie sich bei MyWay in nicht einmal einem Schuljahr bis zum Hauptschulabschluss vorgearbeitet. Dafür musste sie einiges aufholen. Aber genau dafür ist das Modellprojekt gedacht, erklärt Claudia Dornseifer. Sie ist eine von 2 Lehrerinnen für die Jugendlichen und hat das Projekt mitentwickelt.
Die Jugendlichen haben hier die Möglichkeit, gerade im schulischen Bereich auf ihrem persönlichen Niveau anzufangen, Lücken aufzuarbeiten und weiterzukommen. Wir haben die Möglichkeit, wir sind doppelt besetzt, sehr individuell arbeiten zu können.
Das Projekt hat der Wetteraukreis zusammen mit dem Schulamt und einem freien Bildungsträger ins Leben gerufen. Dabei hat man sich viel abgeguckt von einem ganz ähnlichen Konzept aus Gießen. Trotzdem ist MyWay etwas anders, denn hier gehen die Schüler sozusagen zu einem Ersatzunterricht in einer Gruppe von 8 Schülern, einer Klasse. Dabei geht es aber nicht nur darum, den Unterrichtsstoff nachzuholen, denn hier ist immer jemand für sie da, erklärt Elena Kahl. Die Sozialpädagogin begleitet das Projekt und weiß, warum es für fast alle Jugendlichen, die hier mitmachen, funktioniert.
Ich glaube, dass denen das auch einfach sehr gut tut. Sie fühlen sich aufgenommen, angenommen und sind gerne auch einfach bereit, dann zu sagen, ja, ich will hier weitermachen. Die Motivation steigt auch. Und es ist für die jungen Menschen, glaube ich, enorm wichtig, dass sie sich angenommen und aufgenommen fühlen hier.
Die erste Bilanz nach einem Jahr fällt dementsprechend positiv aus. Nur ein Jugendlicher ist bisher ausgestiegen. Gerade läuft die 2. Runde des Modells. Bis zum Ende des Schuljahres sollen so 8 weitere Jugendliche ihren Weg zurück in die Schule finden.
MyWay Wetterau, so heißt das Modellprojekt im Wetteraukreis. Das soll Schulvermeider wieder zurückbringen auf die Schulbank. hr-Info-Reporterin Anne-Kathrin Hochstratt hat uns das Projekt vorgestellt. Und das war die Sendung Der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de.